Ihr ladet mich immer in dieser dunklen, traurigen Zeit an, aber heute habe ich Sonne mitgebracht, also ich hoffe, die Sonne leuchtet uns ein wenig auch über dem, was Gott sagt. Unter dieser Überschrift, ob wir leben oder sterben, das ist kein leichtes. Ja, das sagt sich manchmal leicht, wenn es einem gut geht. Aber wenn, wie ich raushöre, einige gerade durch ziemliche Tiefen gehen, dann ist das nicht so einfach. Das Kapitel 11 im Hebräerbrief, und hier sitzen viele, die wahrscheinlich schon lange Jahre mit Jesus unterwegs sind, das kennen viele, nicht alle, aber viele, das erzählt uns ja bekanntermaßen von großen Vorbildern des Glaubens, was die alles getan, gemacht und geglaubt haben. Der Abraham, der Isaak, der Jakob, der Mose, die Sarah und sogar die Prostituierte Rahab. Und den Text, den ich heute mal mit euch anschauen möchte, der setzt am Ende dieser langen Aufzählung von Leuten an, wo man sagt, boah, was haben die alles mit Gott erlebt? Und dieser Text fasst ein paar wichtige Gedanken zusammen und wir lesen das mal nach der Übersetzung das Buch. Da heißt es, das waren Menschen, die durch den Glauben Königreiche in die Knie zwangen, der Gerechtigkeit zum Sieg verhalfen, das erlangten, was ihnen verheißen war. Sie stopften die Mäuler der Löwen, löschten mächtige Feuerbrände aus, entkamen dem Tod durchs Schwert, überwanden Krankheit und Schwäche, wurden stark im Kampf und schlugen fremde Heere in die Flucht. Frauen konnten die, die zu ihnen gehörten und gestorben waren, wieder durch eine Totenauferstehung zurückgewinnen. Doch anderen erging es anders. Und auch sie hielten am Glauben fest. Sie wurden gefoltert, weil sie die Möglichkeit der Befreiung nicht annahmen, um dann eine bessere Auferstehung zu erleben. Andere mussten die Prüfung erdulden, verspottet und gegeißelt zu werden und in Fesseln oder im Gefängnis zu liegen. Sie wurden gesteinigt, auseinandergesägt oder auch durch das Schwert umgebracht. Sie irrten umher, bekleidet nur mit Schafsfellen und Ziegenfellen, mussten Mangel und Entbehrungen auf sich nehmen, wurden bedrängt und geplagt. Diese Menschen, deren Wert alles übersteigt, was in der Welt zu finden ist, irrten in Wüsten und Gebirgen umher und wohnten in Höhlen und Erdlöchern. Sie alle haben aufgrund ihres Vertrauens Gottes Bestätigung bekommen und haben doch selbst nicht das erhalten, was ihnen zugesagt war. Denn Gott hatte für uns noch etwas Besseres geplant. Diese Menschen des Vertrauens sollten nicht ohne uns zu ihrem Lebensziel der Vollendung kommen. Sehr spannende Zusammenstellung. Gucken wir uns das mal an, sowohl als auch ein erstes hier. Wenn ich diese Auflistung lese und mir die ganzen entsprechenden Geschichten dazu mal so in Erinnerung rufe, dann schwanke ich irgendwie zwischen Bewunderung und Selbstzweifeln. Ich bewundere Leute wie den Noah, ja, die auf dem trockenen Land auf Gottes Geheiß hin ein Schiff bauen und sich von niemandem beirren lassen. Ich bin beeindruckt von einem Abraham, ja, der glaubt, im Greisenalter, wo nichts mehr geht, noch einen Sohn zu kriegen und dann sogar bereit ist, dieses Kind am Schluss auch noch zu opfern, obwohl es ihm jede Grundlage seines Glaubens genommen hätte. Und ich staune über so eine Frau aus dem Rotlichtmilieu, ja, diese Rahab, die Juden in Schutz nimmt, die eigentlich ihre Feinde waren. Der Glaube zeigt sich in Zivilcourage, in Solidarität mit dem Volk Israel und dieser Frau wird in Hebräer 11 ein bleibendes Denkmal gesetzt. Und ebenso faszinierend, aber auch sehr erschreckend, finde ich, sind diese Berichte von diesen standhaften Zeugen, deren Mut nicht durch ein schützendes Wunder belohnt wird. Da gibt es diesen Sechaja zum Beispiel, den Sohn des Priesters Jojada, von dem Jesus später auch nochmal zitiert. Man schlug seine göttlichen Warnungen in den Wind, man steinigt ihn zwischen Tempel und Altar. zu Tod, um ihn zum Schweigen zu bringen. Oder viele Propheten in Zeiten des Königs Ahab waren ihres Lebens nicht sicher. Sie mussten abhauen, sie mussten sich in irgendwelchen Höhlen verstecken, sie bangten um ihr Leben. Und die Königin Isabel hat jeden, den sie erwischt hat, einen Kopf kürzer gemacht. Oder Stephanus, Johannes der Täufer, der Apostel Jakobus, Christen der Urgemeinde, die unter der Nachstellung von Saulus von Tarsus gelitten haben. Also Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzten oder es wegen des Glaubens an Gott verloren. Die haben einen tiefen Respekt, eine große, aufrichtige Anerkennung und Bewunderung. Merkwürdig, an diesen beiden Listen fand ich allerdings, dass die Glaubenssieger und die Glaubensverlierer zusammengesehen werden. Und dass beide uns als Vorbilder des Glaubens hingelegt werden. Beide scheinen im Sinne göttlicher Planung, göttlicher Zielsetzung mit ihrem Leben auf der richtigen Seite gestanden zu haben. Das irritiert mich ein bisschen. Ich habe mich gefragt, wie kann denn Segen durch den Glauben so gegensätzlich aussehen? Irgendwie denke ich immer, das muss doch eine klare Richtung haben. Die Erstgenannten wirken doch wie die strahlenden Sieger und die Letzterwähnten eher so ein bisschen wie die Loser. Und oft genug entdecke ich dieses Empfinden auch in mir. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wenn ich Gebetserhörungen erlebe, Bewahrung, wie der Reinhard gerade erzählt hat, wenn eine Versuchung da war und ich habe es irgendwie hingekriegt mit Gottes Hilfe, dass sie nicht bei mir landen konnte, wenn ich tatsächlich mal zeitweise das mache, was Gott von mir erwartet und ich am Schluss mir quasi auf die Schulter klopfe und sage, ja, das war doch mal ein segensreicher Tag heute. Wenn ich predige und Menschen sagen hinterher, ja, das will ich auch, ich glaube an Gott, dann fühle ich mich als Sieger, dann denke ich, wow, jetzt hast du Frucht, jetzt hast du Segen, jetzt bist du auf Gottes Seite. Und wenn ich Misserfolg erlebe, und machen wir uns nichts vor, das erleben wir wahrscheinlich alle, ne? Wenn ich an Herausforderungen scheitere, es nicht hinkriege, einen Konflikt zu lösen. Wenn meine Bemühungen um irgendwie die Gemeinde ins Leere laufen und du den Eindruck hast, du machst und machst und machst, es kommt nichts mehr raus, die Leute bleiben weg, bleiben zu Hause, gehen anderswohin. Wenn die Verheißung Gottes quasi keine sichtbare Erfüllung hat. Wenn der Glaubensmut und die Sicherheit fehlt, wenn Angst, wenn Zweifel meine ganze Existenz und meine Zuversicht bedrohen. Dann habe ich doch oft den Eindruck, ich bin von Gott verlassen, ich bin gestraft, ich mache irgendwas falsch. Abseits dieser Segenslinie Gottes, jenseits von Gottes Zusagen, die doch Heil versprechen. Und das fand ich schon irgendwie spannend, dass das hier zusammengesehen wird. Der Autor dieses Schreibens sieht das offensichtlich anders. Er sagt, beide Gruppen sind Vorbilder. Beide zeigen, was Glaube ausmacht, was Glaube heißt. Beide tun das, was Gott will. Wie kann das sein? Und was wirft das für einen Blick auf die krisengeschüttelten Zeiten, durch die du gerade gehst? Und das mag bei jedem jetzt anders sein. Ich muss für mich manchmal sagen, habe ich das vielleicht für mich unterschätzt, dass Gott mittels Not, mittels Krisen etwas mit meinem Leben vorhat? Bin ich vielleicht zu einseitig geprägt, dass ich immer nur das Positive als Zeichen des Segens und die problembeladenen Phasen eher als Fluch wahrnehme? Es fällt zumindest auf, dass Jesus, als es um sein bevorstehendes Leiden und Sterben ging, was er ja wusste, dass er nicht versucht, es um jeden Preis zu verhindern. Petrus hat es ja eindringlich probiert und sagt, das widerfahr dir bloß nicht. Er versuchte ihn abzuhalten und ihm zu signalisieren, dass das doch unmöglich Gottes Wille sein kann. Jesus wehrt das als eine perfide Versuchung des Satans zurück. Also Krisen und Not, Leid und Verlust sind genauso Teil des Segens Gottes wie Frucht, Erfolg und Wunder. Das finde ich einen sehr ungewohnten, aber sehr bemerkenswerten Gedanken. Und so biblisch der ja ist, so sehr macht er mir manchmal Angst. weil ich mich dem nicht gewachsen fühle. Weil ich befürchte, dass ich in so einem Moment versage. Weil ich lieber gemütlich auf der Couch bete, als im Untergrund leben zu müssen oder vom Tod bedroht zu sein, wie viele verfolgte Christen unserer Tage. Glaube beinhaltet aber beide Aspekte. Sie lassen sich nicht voneinander trennen und sie auch nicht gegeneinander ausspielen. Glaubende Menschen erleben sowohl als auch Triumph und Tragödie, Siege und Niederlagen, manchmal Kreuz und manchmal Krone. Ich möchte mein zweites hier ergänzen, weder noch. Angesichts dieser aufgelisteten Glaubenshelden wird mir zumindest sehr schnell klar, das bin ich nicht. Ich bin weder so mutig wie diese drei Jungs da, die in den Feuerofen marschieren mit fliegenden Fahnen. Ich bin auch nicht so treu wie der Daniel in der Löwengrube, dabei hätte ich mir vor Angst in die Hose gemacht. Und ich bin auch schon gar nicht so risikobereit wie der David, der da den großen Riesen Goliath entgegentritt. Nee, ich bin kein Glaubensheld. Ganz und gar nicht. Und ich bin noch viel weniger todesmutig und leidensbereit, ja. Ganz im Gegenteil. Das, was in den Nachrichten so läuft und was die Weltgeschichte uns sozusagen vor Augen stellt, das macht mir sehr viel Angst. Und ich kriege eher schon Schweißausbrüche, wenn mich jemand auf mein Christsein anspricht und ich soll jetzt Rede und Antwort stehen, so wie Petrus sagt, seid alle Zeit bereit, ne? Ich bin kein Glaubensheld. Pastor hin oder Pastor her. Und wenn es ums Leiden geht, schon mal gar nicht. Mein Christsein bewegt sich eigentlich vielmehr in so einer ganz schmalen Zone zwischen diesen beiden Extremen. Und wisst ihr, manchmal habe ich so verrückte Phasen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal stelle ich mir was vor meinem inneren Auge. Und ich stelle mir vor, wie Jesus, begleitet von, ich nehme an, Händels Messias, ne, großes Halleluja, von himmlischen Fanfaren und Engelchören, im Himmel einmal diejenigen aufruft, die im Glaube Sieger errungen haben. Und sie werden umjubelt. Die Heerscharen von Millionen, die da vor dem Thron Gottes stehen, die rufen ein großes Halleluja aus. Sie werden geehrt. Sie kriegen himmlische Siegeskränze. Und der Beifall, die Halleluja-Rufe nehmen gar kein Ende. Alle wollen die Leute hochleben lassen. Und nachdem dieser ganze Bereich dann durch ist, dann werden auf einmal alle Märtyrer nach vorne gerufen. Alle verfolgten Christen, die wegen ihrer Standhaftigkeit ja durchgehalten haben, die werden gepriesen, ihre Treue wird nochmal hervorgehoben und gelobt, ihre Leidensbereitschaft wird nochmal erzählt und wie toll sie, ja, Gott die Treue hielten. Sie werden getröstet, sie werden gefeiert, alle lassen sie mit Hosianna hochleben zur Ehre Gottes. Tja, und dann, irgendwann, nach 2, 3 Ewigkeiten, kommen dann so Leute wie ich an der Reihe. Keine besonderen Leistungen, in keiner Nationalbibliothek verzeichnet, bei Wikipedia kein Eintrag, keine gewaltige Erweckung, kein Buch geschrieben, Gebetserhörungen, ja, hin und wieder mal, aber eher durchschnittlich, geistliche Höhenflüge, sprechen wir von was anderem. Ah, wie sieht das mit der Belastbarkeit aus? Ja, hat ein Burnout, ist nicht so stabil, nicht sonderlich resilient, hat lieber geschwiegen, wenn es heikel wurde, gekniffen, hat sich rausgehalten vor Auseinandersetzungen, sich gefürchtet und gedrückt. Ja, Gott sei Dank, also kam er nie wirklich in Gefahr. Wenn große Probleme gewesen wären, dann wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Also schlussendlich, ja, Klaus-Peter ist auch gerettet, aus purer Gnade, mal ebenso noch mitgekommen, ne? Kann eigentlich dankbar sein, dass er hier sein darf. Das ist ein verrücktes Bild, oder? So denkt ihr nie, das bin ich mir sicher. Aber manchmal gehen mir solche verrückten Sachen durch den Kopf. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst oder ob du dir überhaupt was vorstellst. Aber wie wird das wohl sein? Wie wird Jesus das mal bewerten, wenn du da vor ihm stehst? Keiner weiß wann, haben wir gesungen. Hast du eher das Gefühl, hinter den Erwartungen dieses Herrn zurückzubleiben? Liest du so eine Liste wie diese Glaubensvorbilder hier als Maßstab, dem du genügen musst, den du mindestens erreichen solltest? Ich komme bei sowas dann ins Grübeln und mache mir schon richtig Sorgen. Und plötzlich wird meine Gedanken unterbrochen von der Fortsetzung dieses Bildes von eben. Und Jesus geht wieder ans Mikro. Ne? Also bei mir hat das nicht so viel mit grünen Augen. Ich bin so mehr in der Jetztzeit. Ich denke, Riesenparty, ne? Große Bühne und Jesus tritt ans Mikro. So. Und er ruft einzelne Leute nach vorne. Und ja, wen soll er als erst rufen? Natürlich den Petrus. Und Petrus tritt da vorne ins Scheinwerferlicht. Gottes Engel haben sicher den Spot. Und Petrus erzählt sehr offen, wie er Jesus damals verleugnet hat, dreimal. Und was er dabei empfunden hat. Und als Petrus fertig ist, kommt der Thomas und sagt, komm, ich will auch mal was sagen. Und erzählt, wie er es absolut nicht glauben konnte. Wie er sagt, ich konnte das nicht verstehen, Jesus soll auferstehen, das gibt's doch nicht. Und dann kam der Johannes Markus als nächstes und tritt vor und berichtet, wie er den Paulus und den Barnabas bei ihrer Missionsreise im Stich ließ und wie sie ihm Vorwürfe gemacht haben und wie er sich so mies gefühlt hat. Und dann tritt einer auf, ich habe den Namen nicht verstanden, ist irgendwie im Jubel untergegangen. Also ich glaube, er wurde Herr Schächer genannt. Ja, er hing mit Jesus am Kreuz. Und ihm blieb keine Chance, sich in irgendeiner Weise noch zu beweisen oder seinem Glauben irgendwie noch gerecht zu werden. Er konnte sich mit Hängen und Würgen über die Ziellinie der Gnade flüchten. Und seit jedem Tag ist er mit Jesus im Paradies. Und dann treten noch unzählige weitere auf, die ich nicht alle kenne. Und sie berichten von ganz sprödem, normalem, tristem Alltag. So Dienstagsnachmittagsgeschichten. Vom Glaubenstristesse im Betrieb, am Wickeltisch, von geistlichem Stillstand, Rückgang, von peinlichen Niederlagen, von ernüchterndem Versagen, von tragischen Vorkommnissen und Versäumnissen. Und ich merke plötzlich, was mir eigentlich klar ist, ne? Ich habe ja mal irgendwann Theologie studiert, am Ende kommt es nicht auf das an, was wir geleistet, gemacht oder gerissen haben. Bei Jesus zählen am Schluss weder Triumphe noch Tragödien. Ja, die Treuen, die Mutigen werden von Gott geehrt und belohnt. Das sagt die Bibel, das stimmt. Aber auch die Durchschnittschristen, auch die Versager, auch die Untreuen sind bei unserem großen Gott nicht Menschen zweiter Klasse, sondern er liebt sie genauso und er ist genauso, vielleicht sogar noch mehr für sie am Kreuz gestorben von Golgatha. Es heißt in der Bibel, unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich glaube, ich bin ein bisschen im Hintertreffen. So, jetzt sind wir wieder aktuell. Also Menschen, die mutig und die treu sind, preist den Herrn, aber sie sind keine besseren Gläubigen. Sie leben genauso aufgrund der Gnade und des Glaubens an Gottes Möglichkeiten wie du und ich auch. Mich hat das ein bisschen aufgemuntert, dieser Gedanke. Noch ein letztes, früher oder später. Ein Stichwort wird in diesem Text sehr stark betont und herausgestrichen, nämlich das Wörtchen besser. Vers 35b, verzichten die verfolgten Gläubigen auf eine mögliche Befreiung, wie es hier heißt, um eine bessere Auferstehung zu erleben. In Vers 40 begründet der Autor hier Gottes Absicht, indem er ihm attestiert, für uns noch etwas Besseres geplant zu haben. Auffällig, im ganzen Hebräerbrief kann man dieses Wörtchen besser finden. Ihr könnt es ja mal unterstreichen, wenn ihr beim Lesen darauf stoßt. So spricht dieser Schreiber von einer besseren Hoffnung, Kapitel 7, 19, von einem besseren Bund, Kapitel 7, 22, von besseren Opfern, einem besseren Besitz, genauso wie von einem besseren Heimatland und von einer besseren Botschaft des Blutes Jesu. Das bisher Dagewesene unterliegt also der Vorläufigkeit, bis etwas Besseres kommt. Und dabei geht es dem Schreiber dieses Briefs zunächst mal um den Kontrast zwischen jüdischer Gesetzesfrömmigkeit und dem Glauben an Jesus. Dieser neue Bund, den Jesus durch sein Opfer ins Leben gerufen hat, ist in jeder Hinsicht, sagt dieser Autor, besser, tragfähiger, belastbarer, ewiger und wirksamer als das Alte, als das, was Juden vorher glaubten. Und jetzt spricht dieser Autor in unserem Text von einer besseren Auferstehung. Er hat offensichtlich dabei Wunder vor Augen, wo Menschen ihre Toten tatsächlich ja mal zurückbekamen in Einzelfällen. Elia, Elisa erweckten ja Kinder vom Tod oder auch das Mädchen von Jairus, dieses Zwölfjährige, oder dieser junge Mann aus diesem Dörfchen Nein, wie auch der Lazarus. Sie wurden ja vom Tod nochmal ins Leben zurückgerufen. Auferstehung in die Sterblichkeit hinein, möchte man sagen, denn diese ganzen Genannten starben selbstverständlich später nochmal und dauerhaft. Die bessere Auferstehung ist die von Ostern. Sie hat nämlich keine Wiedervorlage, sondern sie gilt für alle Ewigkeit. Sie beendet die Herrschaft der Sünde ein für alle Mal abschließend. Und wer so mit Christus aufersteht, der wird in der Tat, so wie es Jesus sagt, niemals mehr sterben. Die Glaubensvorbilder der Geschichte haben viel erreicht, aber noch nicht das Beste. Sie kommen uns nicht zuvor, sagt der Schreiber hier, sondern Gott hat für alle gemeinsam etwas Besseres geplant. Weder ihre Glaubenssiege noch das Martyrium der anderen sind schon das Nonplusultra des Glaubens, sondern erst Jesus ist die Krönung. Ihn zu kennen, die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren, seine Macht zu erleben, das ist das, worauf diese früheren Vorbilder zwar hingelebt haben, was sie aber nie mit eigenen Augen am eigenen Leib gespürt haben, weshalb Jesus betont, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Jesus ist das Beste. Der toppt alles. Hebräerbrief. Mose, die Engel, das Alte Testament, die ganzen Glaubenshelden. Jesus ist Gottes Premiumlösung. Ihn zu erleben, das übertrifft bei weitem die Glaubenserfolge der vorgenannten Vorbilder. Und auch für uns steht ja das finale Aha-Erlebnis noch aus. Gott wird das Beste zuletzt offenbaren. Er wird es enthüllen wie ein Standbild, ja. Und es wird sichtbar werden, was wir durch Jesus schon jetzt sind, was wir aber oft hinter dem Mantel des Irdischen und des Sündhaften noch verborgen ist. Wie so ein verhüllter Reichstag, den Christo und Jean-Claude, danke. Wie die den damals so verpackt haben, ja. So ist vieles noch hinter Hüllen verborgen, die wir noch nicht sehen. Aber es heißt, ihr seid in Jesus Christus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Das alles ist schon da. Das glauben wir. Auch wenn wir es oft nicht sehen. Und gemeinsam mit den Gläubigen aus dem Alten Testament werden wir das eines Tages sichtbar, spürbar erleben, feiern und Christus dafür anbeten. Dann wird offenbar, wie Gott auch unser Leben mit seinem Segen durchtränkt, bereichert hat. Ob als Sieg oder Niederlage gefühlt, ob im Alltagstrott oder durch wundersame Geschichte. Am Ende wird Jesus alle auf die Bühne holen, die ihm vertrauen. Zumindest bilde ich mir das ein, ob mit fliegenden Fahnen oder mit zitternden Knien. Ob mutig oder feig. Nicht du musst siegen, das hat Jesus bereits gemacht. Und du bist eingeladen, auf seinen Sieg dich zu verlassen. Und dann ist es am Ende egal, ob wir hier auf Erden leben oder sterben, jubeln oder weinen. Was Gott vorbereitet hat, ist so viel besser als alles, was wir uns vorstellen können, dass Paulus sich zu einer Aussage hinreißen lässt und sagt, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos sein wird im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns schenken will. Es spielt also keine Rolle, ob man früher oder später Gott vertraut, ob als biblische Person oder als heutiger Christ. Am Schluss werden wir alle zusammen feiern, weil der Sieg Jesus gehört und wir von ihm daran beteiligt werden. Wer das glaubt, der wird selig, aus Gnade. Herr, dafür danke ich dir, dass du uns in der Bibel keine Wischiwaschi-Geschichten erzählst, wo alles nur eitel Sonnenschein und toll ist, sondern dass du auch uns ganz mit hineinnimmst in die irdischen Niedrigkeiten, in die Probleme und Krisen und auch in Versagen und Kummer. Du hast selbst bittere Tränen im Garten Gethsemane vergossen und dir hat das Herz geschlottert vor dem, was kommt. Du bist weitergegangen, weil du Gott vertraut hast. Und dieses Gottvertrauen, das wünsche ich mir für uns. Ob es gerade richtig gut läuft und wir mit fliegenden Fahnen des Segens unterwegs sind oder ob wir gerade am Boden zerstört sind vor Angst und Sorge und vielen, vielen Dingen, die uns bedrücken. Herr, so beten wir, dass du dich als der Mächtige weißt, der das Bessere für uns noch vorbereitet hat, der uns durchträgt durch das, was gerade aktuell ist in unserem Leben. Und so bete ich auch für die Menschen hier, die das insbesondere im Moment brauchen. Schütze, segne und stärke sie, Herr. Und lass sie daran nicht kaputt gehen, sondern bring du sie zum Ziel, so wie du es versprochen hast. Amen.